Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zum einzigen deutschen, bislang nicht ausgezeichneten Laber-Podcast mit gutem Wein und Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Und Holger Klein natürlich.
Genau, ja, natürlich, ja, sicher.
Ja, hallo Holger.
Hallo, frohes neues Jahr. Ich sag's auch zu dir nochmal und zur geneigten Hörerschaft, weil das ist ja die erste Live-Sendung des Jahres 2020. In zwei Tagen ist Brexit.
Vorhin wurde im Europaparlament ratifiziert mit vielen Tränen auch.
Sehr gut. Gleichzeitig
nachvollziehbarerweise. Ich war ja auch tatsächlich das letzte Mal in London letzte Woche, also in einem Europa-London, in einem europäischen London, was auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl war, obwohl man, wenn man da ankommt, am Flughafen ja sowieso schon normale Passkontrolle ist, man hat das Gefühl, man ist
in Nordkorea einreisen.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie, mir war schon echt irgendwie sehr schummrig zumute, muss ich sagen.
Ja, ich war ja letztes Jahr da und wäre ja eigentlich zum Brexit da gewesen, aber den haben sie ja dann verschoben. Und dieses Jahr fahre ich halt nicht. Also das ist hat sich nicht ergeben. Also ich wollte eigentlich und dann
also jetzt nicht zum Brexit oder
wollte ich dieses Jahr wieder eine Woche nach London. Hatte auch schon dieses so ein Apartment mir reserviert und sowas. Okay. Und dann sagt die Frau, also meine, sagt: "Ach, wenn du nach London fährst, dann fahre ich die Woche nach Budapest." Dachte ich so: "Wie? Ich will aber auch mal nach Budapest."
Ja, dann warst du jetzt nicht in Budapest?
Nee.
Sowieso?
Nee. Die war gerade in Prag auf irgendeinem...
in Prag war das, oder so. Prag, Budapest. Prag,
Budapest, kennst du eigentlich
alles schöne Länder.
Ja, genau, Knödel, Knödel und Bier.
Ja, und alles Tschechien.
Genau, und dann habe ich halt gesagt, dann will ich aber auch nach Budapest. Und jetzt fahren wir halt nach Budapest. Und interessanterweise fahren wir, also Katrin fährt ja sowieso mit dem Zug, wo sie kann. Ich habe dann gedacht, okay, dann fliege ich. Weil ist halt weit, ja, aber 12 Stunden,
Wie was?
Na, 12 Stunden, Zug nach Budapest, fest 12 Stunden.
Von Berlin?
Ja, ist richtig weit. Oh. Mit dem Flugzeug halt knapp 2. Jedenfalls kam sie dann und sagte: "Hier, guck mal, es gibt eine Nachtzugverbindung von Berlin nach Budapest. Der fährt hier abends um 7:30 los, ist morgens um 8 in Budapest. Zweierabteil.
Ja, das ist schön.
Also richtig so, ne, Bett für 2 Leute, ja, also auch, kein Dritter da drin.
Das ist super, kein Dritter. Ja, hoffentlich.
Es ist halt ein 3-Bett-Abteil, du musst es dann aber zu zweit kaufen, also klickst es dann für 2. Jetzt hoffe ich halt auch mal, dass da nicht irgendwie so ein, wer weiß was da, ne? Also ein Osteuropäer, da weiß man ja nicht. Ne? Hin und zurück, allerdings nicht stornierbar, hin und zurück, ich glaube 360 oder 380 Euro, da kannst du echt nichts sagen. Also mit dem Flugzeug wäre das jetzt auch nicht wesentlich günstiger gewesen. Und vor allen Dingen mit dem Flugzeug musst du dann auch nochmal in die Stadt rein, das bist du mit dem Zug sowieso. Also ich bin echt gespannt. Dauert noch, ich glaube im Mai oder sowas wird es dann sein. Ein bisschen wird mir London natürlich fehlen, aber mal gucken, was so draus wird. Interessanterweise habe ich dann, flog heute noch eine Nachricht an mir vorbei, dass Großbritannien die EU um Hilfe gebeten hätte, ihre Staatsbürger aus China auszufliegen. Ich auch dachte, das meint ihr mit Take Back Control. Okay, ihr braucht Hilfe von außen.
Ja, super.
Naja, London jedenfalls wird dann dieses Jahr vermutlich nichts, es sei denn, im Herbst kommt irgendwas dazwischen, aber da fahre ich ja nur lieber nach Italien, muss ich irgendwie
angeben. Italien, ja, da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Ne?
Stichwort, Italien. Wie fangen wir denn überhaupt an?
Wir fangen an mit, das ist zwar weiter, wir waren ja, das letzte Mal waren wir ja in der Toskana, jetzt müsste sozusagen geografisch gesehen natürlich Umbrien kommen, aber wir haben jetzt
Umberto.
Also um Toskana herum. In die Marken. Wir fangen mit den Marken an. Also mit dem einen Wein aus den Marken, das ist der Misco 2017. Das ist ein Verdicchio de Castelli Diesi DOC Classico Superiore.
Misco?
Der andere. Nee.
Warte jetzt, der Misco.
Der Misco, ja.
Okay.
Sag ich doch.
Ja, ich Misco. Ich hab
nicht Misto.
Misto.
Fritto Misto. Fritto mit Misco.
Oh, jetzt habe ich wieder Kohle. Ich hab
mir, du isst nichts mehr.
Nee, kann ich ja nachher erzählen, was ich Neues. Ich hab, ja, stimmt, ich esse ja gar nichts mehr. Scheiße. Was macht man denn da?
Kohldampf und nichts essen, das ist schlecht.
Mann, ey. Zielkonflikt. Ja,
und aber trinken. Genau. Mal gucken, wie die Sendung ausgeht.
Ist auch Energie. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, so eine Flasche Weißwein hat gerade mal so 550 Kalorien oder so. Ne?
Ja.
Das heißt, du kannst also deinen Tagesbedarf von 2500 Kalorien auch ohne weiteres mit 5 Flaschen Weißwein decken.
Genau, da sind auch genügend Vitamine drin eigentlich.
Ja. Nach ein paar Tagen fängst du halt am Riechen, wie der Typ, der an der Aldi-Kasse vor dir steht. Aber
das ist ja auch, also ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich, ich fahre ja recht viel ÖPNV.
Wenn ich.
Wie viele Leute doch, also wie oft es doch recht stark nach Alkohol riecht, ne? So morgens, mittags, abends, egal wann, ja. Es ist ja überhaupt krass.
Dieser versteckte Alkoholismus. Also ich habe ja bei mir auf dem Weg von mir zu Hause zur S-Bahn gibt's halt nur einen Laden, das ist ein Aldi. Das heißt, ich bin relativ häufig beim Aldi, um mal irgendwie, was ich, Milch zu holen, Klopapier, schieß mich tot, einen Salat und so. Da stehen dann halt so diese Leute, eigentlich noch gut angezogen, ja, also den würdest du es so nicht ansehen, aber sie kaufen halt genau ein Toastbrot und so ein Tetrapack Liter Wein für 1,30 oder irgendwie sowas. Mhm. Wo dann auch denkst, okay, Alter, das ist der Alkoholismus, den wir so nicht sehen eigentlich. Ne? Weil wenn er nach Hause geht, der ist nicht am Zittern, der läuft ganz normal, vielleicht ein bisschen langsamer und du siehst halt eigentlich nur, entweder weil du ihn riechst, weil er in der Bahn komisch müffelt oder weil er an der Kasse ein Toastbrot und Alkohol kauft. Das finde ich auch.
Ja. Ich hatte, als ich habe ja, als ich bei Havesco war, draußen vor der Stadt gearbeitet, in Tornesch, da fährst du dann immer so 20 Minuten irgendwie in die Stadt rein und freitags, also meistens freitags, saß da immer jemand mit im Abteil, ein Handwerker, also konnte man halt an den Klamotten sehen, ich glaube Maler, Lackierer, und der hatte immer sich einen frischen Flachmann geholt und eine Flasche Orangensaft. Genau, und der hat irgendwie die ganze Zeit. Nee, der hat den Flachmann schon so getrunken, aber dann immer eben zwei Schluck Orangensaft hinterher. Ich weiß auch nicht, um das vielleicht zu überdecken, wenn er dann nach Hause kommt, dass man es nicht riecht, dass er irgendwie nur nach, ich weiß nicht, aber es war schon schräg, ja.
Das bildet man sich aber doch nur ein, dass die anderen das nicht riechen.
Ja,
aber
eben.
Wenn du ein paar Wochen wirklich regelmäßig Alkohol trinkst, du schwitzt das ja sozusagen.
Ja, raus, eben. Ne? Ja, eben. Ja, deswegen, ne, in Maßen, Wein moderat. Auch am heutigen Abend.
Ja. Naja, die Frage ist ja nur wirklich, was macht man da? Ne? Weil eigentlich müsste man hingehen und das rigoros kontrollieren. Also jetzt nicht Prohibition, aber rigoros den Zugang kontrollieren, damit du wenigstens,
um die Menschen vor sich selber zu schützen.
Nutzt halt auch nichts. Ne? Guckst nach, guck in die Länder, in denen Alkohol in lizenzierten Läden verkauft wird, die sind auch alle besoffen und Alkoholiker und weiß nicht was.
Mhm. Ja, eben.
Müssen wir mal gucken, wie das in Norwegen aussieht. Vielleicht weiß ja jemand, wie es in, wie nennt man das, Prävalenz von Alkoholismus in Ländern ist, in denen Alkohol nicht an jeder Ecke verkauft wird. Ich meine, ich habe ja mal an der Tanke gearbeitet früher. Da kam halt auch morgens hier um 6 Uhr aufgesperrt. Mhm. Da kamen halt die ersten rein und haben eine Schachtel Dukal und zwei so eine Flachmänner gekauft. Und dann kam dann mittags wieder und holte sich neue Flachmänner. So,
na, Wahnsinn. Ja. Genau. Sollen wir erstmal was trinken, bevor wir irgendwie. Trinken,
sonst beschwert sich der Chat hinterher wieder.
Das darüber reden, was wir so getan haben im Laufe der letzten Wochen. Ja, genau. Ich sag was zu den Marken, weil die Marken sind ja einigermaßen. Also, wir sind jetzt eigentlich in zwei Weinbauregionen, von denen ich jetzt behaupten würde, dass sie in Deutschland als Weinbauregionen relativ unbekannt sind. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, irgendwie die Weine zusammenzusuchen, also gute Weine zusammenzusuchen aus zwei mittelitalienischen Regionen, die hier halt nicht so bekannt sind. Ich hätte gerne noch als dritte noch Lazio mit dazu genommen, aber es gab irgendwie nie einen Händler, der aus den drei Regionen irgendwie gleichzeitig ganz gute Weingüter gehabt hätte. Mhm. Aber wir sind ja jetzt hier bei nochmal bei Vino Central gelandet. Von denen hatten wir die Griesel-Folge-Weine kürzlich. Und ich war tatsächlich gestern im Laden, aber dazu später.
Oh.
Genau, erstmal Marken, die liegen an der Adria. Ne? Hauptstadt ist Ancona.
Mhm.
Und die Region selber, also wer jetzt mal auf die Karte guckt, Weinkarte guckt sozusagen, schaut auf die Karte und sieht, dass die Marken angrenzen an die Emilia-Romagna, an die Toskana, an Umbrien, an Latium und dann unten im Süden an die Abruzzen. Mhm. Und bekannt sind die Marken tatsächlich für diesen Verdicchio di Castelli di Jesi. Jesi ist ein Ort halt in den Marken.
Bekannt,
und
habe ich jetzt auch noch nie gehört.
Ja. Verdicchio di Castelli di Jesi. Mhm. Ja, es ist eigentlich bestimmt der bekannteste Wein aus den Marken, aber insgesamt gehört er halt nicht zu den bekanntesten Weinen unbedingt, die man so aus Italien hat.
Aus den Marken, meinst du dasselbe, was ich darunter verstehe? Nee, ne? Du meinst Gemarkungen, oder?
Also die Region heißt im Deutschen Marken.
Ah, und die Region heißt Marken, okay.
Ja, sorry, ja. Alles klar. Die Region heißt Marken, also Marke oder Marce im Italienischen. Ja. Genau, und mit der Hauptstadt Ancona eben. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, steht das denn hinten drauf, Marce? Ja, ich glaube nicht, ne? Also genau, es ist einfach die Appellation drauf, also Vertico dei Castelli di Esi und dann eben Classico Superiore. Ja. Ja, also insofern, wie gesagt, zwei Regionen, die weintechnisch gesehen, aber auch vielleicht auch so insgesamt eher unbekannter sind. Das sind jetzt auch keine typischen Ferienregionen.
Ich wollte gerade sagen, wenn
man fährt jetzt von hier nicht in die Marken.
Ja, da fährst du halt auch nicht so hin, ne? Also du bist halt.
Genau, fährst du auch nicht so hin.
Po-Ebene leitet dich an der Seite vorbei. Also wenn du nach Rom willst, kommst du auch nicht hin.
Ja. Genau, und dass da schon lange Weinbau betrieben wird, ist eigentlich in ganz Italien so. Ne? Also in ganz Italien ist mindestens seit der Römerzeit meistens schon deutlich länger wird dort Weinbau betrieben und für die Marken ist es halt auch sozusagen aufgeschrieben worden von Plinius und man weiß, dass Hannibal irgendwie mit seinen Elefanten da aus Karthago auch in den Marken war und interessant ist vielleicht, dass ein paar Winzer so in der Zeit, in der es die Marken einfach bitterarm waren, und das war bestimmt so bis in die 60er Jahre hinein, würde ich sagen, aber vor allen Dingen so in den 20er, 30er Jahren auch, Ende des vorletzten Jahrhunderts, also einige später bedeutende Weinbaufamilien aus den Marken ausgewandert sind. Und dazu gehört halt Catena Zapata. Die sind nach Argentinien gegangen und haben dort das wahrscheinlich heute bekannteste argentinische Weingut aufgebaut, gleichen Namens, Catena. Mhm. Und Gallo und Mondavi, die nach Kalifornien gegangen sind. Ne? Ja. Mondavi ist ja eigentlich der sozusagen den kalifornischen Weinbau in den 50er, 60er Jahren so ein bisschen revolutioniert und vor allen Dingen bekannt gemacht hat. Und Gallo ist ja der Laden, der heute, glaube ich, der größte Weinbaubetrieb der Welt ist. Würde ich jetzt mal behaupten.
Wie hat der den kalifornischen Weinbau modernisiert?
Also die Geschichte von Mondavi ist eigentlich die, dass sein Vater irgendwie in den 30er Jahren, also als ich glaube kurz nach der Prohibition oder angefangen hat, einen Weinbaubetrieb eben zu gründen in Kalifornien, aber eben auch mit Obst gehandelt hat und so weiter. Und Robert Mondavi ist dann in den 50er Jahren ist dann nach Frankreich gefahren und hat sich da mal genauer angeschaut, wie die eben da Weinbau machen. Und die haben das halt damals da schon moderner gemacht als die Jungs in Kalifornien. Also es gab ja in Kalifornien bis in die 20er, 30er Jahre rein mal so ein paar Jahrzehnte Prohibition, wo halt gar nichts passiert ist dann. Vorher gab es halt ein bisschen Weinbau im 19. Jahrhundert. Und aber eben auch nach der Prohibition hat sich da nicht viel getan in Sachen Fortschritt. Ja. Mhm. Es sind auch eigentlich bis in die 50er Jahre hinein so gut wie keine Weinbaubetriebe entstanden. Also Mondavi war schon eine der ganz seltenen Ausnahmen.
Wie kommt das? Ich meine, die haben doch ideale Bedingungen da unten.
Ja, aber es gab halt. Also die hatten halt die Erfahrung gemacht, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts einen ganz guten Schwung bekommen hatten. Es waren sehr viele Deutsche auch, die dort Weingüter aufgebaut haben. Und dann wurde halt alles rausgerissen, beziehungsweise durfte halt nicht mehr, kein Wein mehr produziert werden oder nur noch ganz wenig. Also es durfte halt Messwein produziert werden. Aber das wurde natürlich auch reglementiert und insgesamt hat sich so ein Dämmerschleier eigentlich über den Weinbau gelegt und es gibt ja viele Länder, in denen dann auch mehr härtere Sachen getrunken wurden und ich glaube, das war in den USA einfach grundsätzlich auch der Fall. Es war zum Beispiel in Australien auch der Fall. In Australien, der Weinbau ist ja jetzt auch schon recht alt, also seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die haben eigentlich bis in die 1940er Jahre hinein fast ausschließlich aufgespüttete Weine vinifiziert. Also praktisch alles nur Portwein-Style, so, ne? Ja, und ich denke mal, dass das in den USA so auch die Tendenz war. Und dann ist Mondavi ist dann halt in den 50er, 60er Jahren ist er eben nach Frankreich und hat sich das da angeschaut, wie die eben Wein produzieren, ist dann mit den Eindrücken eben zurück nach in die USA oder nach Kalifornien und hat dann eben angefangen, so was Modernes zu machen. Okay. Also man muss ja auch, es ist ja auch zum Beispiel so, dass bis in die 50er, 60er Jahre hinein alles in Beton und Holz ausgebohrt wurde und es eigentlich noch keinen Edelstahl gab, vor allem keinen temperaturkontrollierten Edelstahl. Und Kalifornien ist jetzt recht heiß und wenn du da jetzt keinen vernünftigen kalten Keller hast, dann kannst du eigentlich auch keine vernünftigen Weißweine machen, weil es zu heiß ist. Und das hat er halt auch mitgebracht. Zum Beispiel. Und dann hat er halt temperaturkontrolliert Weißweine ausgebaut, die dann halt einen ganz anderen Stil hatten. Ne? Und hat halt Sauvignon zum Beispiel mit dahin gemacht und populär gemacht. Ich glaube, sein erster richtig populärer Wein war halt der sogenannte Fumé, der halt also den Namen sozusagen hat von Puy Fumé, also diesem berühmten Sauvignon Blanc Ort an der Loire. Mhm. Und so hat er den halt auch ausgebaut, dass er so ein gewisses Feuerstein-Aroma hat und dann ging das so peu à peu weiter halt. Ja. Und der große Durchbruch kam ja insgesamt mit diesem legendären Tasting of Paris, ne, wo also im Zuge dessen dann eben auch Mondavi nochmal bekannter geworden ist. Und dann hat er halt, was eben auch ein Riesenerfolg war, Ende der 70er Jahre, ist er eine Kooperation mit Philippe de Rothschild eingegangen, also mit dem von Mouton Rothschild. Mhm. Und Mouton oder Lafitte? Nee, Mouton.
Ja, völlig durcheinander.
Ja, man kommt manchmal durcheinander. Und dann haben die halt sozusagen den ersten Icon Wine, die erste Weinikone namens Opus One eben zusammen da aufgebaut in Kalifornien. Also den ersten offiziellen Grand Cru der Region versucht zu vinifizieren und den gibt's auch bis heute. Das ist mittlerweile alles verkauft. Mondavi gehört irgendwie einem der großen Weinbaukonzerne. Eben Robert Mondavi ist da halt irgendwann raus und aber wie auch immer. Bei Gallo ist es halt, die haben halt von vornherein irgendwie auf Masse gesetzt, machen halt auch so ein Top-Segment, haben aber jetzt nicht so Weinikonen wie den Opus One oder so, das haben die jetzt nicht dabei. Aber die haben halt unglaubliche Mengen, die
da Gallo verarbeiten. Ja, Gallo ist auch das, was man so aus dem Supermarkt schon aus den 90er Jahren kennt.
Oder? Ja, genau. Aber die Familien kommen aus den Marken. Okay. Ursprünglich und wahrscheinlich hat Gallo jetzt schon so viel Hektar wie die Marken insgesamt. Also ich glaube, es gibt 17.000 Hektar etwa in den Marken und genau, so viel könnte Gallo mittlerweile irgendwie auch in Kalifornien besitzen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, und was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip, wir haben zwei Sorten von Trebbiano, also aus der Trebbiano ja, Familie, wenn man so will. Mhm. Der hier, der Verdicchio di Castelli Diese, der heißt halt jetzt nicht Trebbiano, der heißt ja Verdicchio. Und die Sorte heißt auch in dieser Region offiziell Verdicchio Bianco. Aber wir haben die schon mal aus einer anderen Region getrunken, nämlich als wir Soave getrunken haben, war Trebbiano di Soave. Der
ganz anders kam, ne? Also weil das ist ja eher
der so anders kam, jetzt hier, ne? Ja, genau. Es sind sehr unterschiedliche Böden. Hier ist es natürlich auch schon nochmal deutlich südlicher als jetzt Soave. Und genau, und der Trebbiano di Soave ist also im Prinzip gleich wie der Verdicchio, ist im Prinzip wiederum gleich wie der Trebbiano di Lugana, also das, was die in München da alle trinken. Ne? Also wir in Hamburg trinken ja im Allgemeinen Grauburgunder und die Leute in München, die trinken im Allgemeinen Lugana.
Ah ja.
Ne? Ja, okay.
Hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe schon wieder vergessen, aber finde ich lustig. In Berlin, die trinken, keine Ahnung, die trinken Rebenschoppen. Der Berliner trinkt Rebenschoppen.
So. Ja, und wenn ich jetzt...
Also ich finde, in der Nase ist auch was buttrig. Ich frage mich die ganze Zeit, an was er mich erinnert. Scheurebe? Nee, ne? Diese Buttrigkeit kommt mir also sehr bekannt vor.
Hat ein bisschen buttrig und im Hintergrund aber auch so ein eigentlich ganz schön so ein bisschen kalkig, finde ich.
Ja. Kalkbutter, Butterkalk.
Butterkalk.
Ich würde gepostet.
Butterkalk.
Wir verkaufen Butterkalk.
Gekalkte Butter. Jetzt neu.
Gut, gut, sehr gut. Es geht auch nichts über eine Güldner Abzleite, Trockenbeerenspätauslese. Gut, gut. Das waren sie ja recht da rein, keine Ahnung, Herr Schönfärber.
Also was so typisch ist, ist
der am Gaumen. Also wenn ich das so rieche, das Buttige, habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr auf den Wein.
Echt? Ich finde das gar nicht so extrem, ehrlich gesagt.
Ich finde das sehr extrem. Also der hat so eine Weichheit, so eine Cremigkeit
in der Nase. Stimmt. Ja.
Die mich ein bisschen abschrecken würde.
Ja.
Aber am Gaumen, da kommt ja dann der Kalk von hinten durch die Butter durch sozusagen. Das ist wirklich sehr geil.
Ja.
Ein irren Druck.
Ja. Ja. Ja, und es ist halt, und das finde ich sehr typisch, ich sehe es jetzt auch gerade im Chat, genau, was sehr typisch ist, ist so ein bisschen so eine pikante Bitternote, die dieser Trebbiano eben mit sich bringt. Das hast du eben auch gerne beim Suave und tatsächlich gerne beim Lugana auch mit dabei. Und das mag ich eigentlich, ne? Das ist so ein, genau,
fast,
das ist so ein...
Der ist fast schon zu bitter, aber diese Bitternote ist in irgendeiner Balance, die es nicht schlimm macht.
Mhm.
Vielleicht ist es die Butter.
Ja, finde ich auch.
Mhm. Ach, super. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Nee. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Ist auch kein spektakulärer Wein in dem Sinne. Aber es ist halt ein super, ich sag mal so ein Wein, den man einfach mit großem Genuss so wegschlabbern kann, ja. Ohne dass du jetzt irgendwie, das ist kein intellektueller Wein, da musst du jetzt nicht großartig drüber nachdenken, aber es ist schön gemacht. Also ich finde, es ist, also das Buttrige bleibt ja auch als cremig irgendwie am Gaumen, ne? Mhm. Aber es hat halt nicht dieses Fette mehr dabei.
Ja.
Aber es bleibt halt cremig und dann kommt halt das Bittere dazu und so ein bisschen. Ich weiß nicht, so ein bisschen weiße Blüten und so ein bisschen Zitrusnote mit dabei, aber eben auch so das Cremige, was eben im Zweifelsfall auch so ein weißer Weinbergspfirsich oder so haben kann. Also es ist jetzt auch nicht super fruchtig, aber es ist so eine angenehme, es ist so schön harmonisch, finde ich.
Kannst nicht meckern, ja. Ja. Hm? Ich würde den gerne, letzte Woche habe ich so ein 1000-Kalorien-Risotto gemacht.
Ach so, mit den Würsten oder so.
Ja, mit Wurstfett und so. Ja. Aber geil. Ja. Aber wirklich geil. Also, Bratwurst-Risotto eigentlich. Kann ich mir kurz das Rezept für alle, ist halt total der No-Brainer. Risotto halt, ne, irgendwie Zwiebel oder was weiß ich, was da anschwitzt, Reisschwitzen aus, ablöschen, einkochen. Ich habe jetzt übrigens dreimal schon Risotto so gemacht, dass ich alle Flüssigkeit sofort reingekippt habe.
Ja, das mache ich immer so, ehrlich gesagt. Und nicht mehr umrühren.
Genau, stellt sich raus, geht auch. Ja, doch, mit dem Umrühren, das mache ich dann trotzdem manchmal noch einmal so ab.
Ach so, es gibt zwei Schulen. Und ehrlich gesagt, ich finde das super mit dem Aufschütten und Zeituhr anstellen und dann nachher nochmal gucken, wie es so aussieht. Finde ich super, weil das nämlich Problem tatsächlich auch sehr gut funktioniert.
Ich habe halt gelernt, jede Kelle einzeln einblubbern zu lassen, jede Suppenkelle einzeln einblubbern zu lassen. Ich habe mich nie getraut, das so zu machen. Dann habe ich jetzt einfach mal irgendwie angefangen. Jedenfalls, also machst du halt ein normales Risotto. Habe ich schon angefangen, zwei Bratwürste auszulassen. Also Brät aus dem Darm holen und dann wirklich ganz, ganz langsam auslassen, bis die Dinger richtig knusprig werden. Und dann hast du halt Wurstfett übrig. Mhm. Und das Wurstfett kannst du halt nehmen und ins Risotto gießen. Dann hat das Risotto selber schon mal so einen Wurstgeschmack dazu. Ne? Und dann nimmst du halt so, wenn das zu Ende gekocht ist oder so auf die letzten paar Meter, nimmst halt von deinem knusprigen Brät irgendwie so 2/3 oder sowas, schmeißt es einfach ins Risotto, rührst es ordentlich durch, haust dann da, also ich habe wirklich unbotmäßig viel Parmesan da reingehauen, ich weiß gar nicht mehr wie viel.
Okay.
Ich war wirklich sowas wie, ich hatte 200 Gramm Reis, ich glaube, ich habe irgendwie 80 Gramm Parmesan da reingekocht oder sowas, so richtig, gib ihm, so volle Möhre. Oh ja, und dann eben das Wurstbrät rein und ist es auch schon fertig. Und dann packst du ihn halt auf den Teller, nimmst dann von dem restlichen Brät, kannst du ein bisschen drüber streuen, dass du so einen Crunch hast. Und das waren etwas über 900 Kalorien auf dem Teller, die ich da hatte. Mhm. Ja, den Link kann ich mal gibt's bei mir bei Instagram, gibt's ein Foto davon. Sehr schönes Ding. Kann ich nur empfehlen.
Und glaube ich direkt,
jetzt wüsste
also ich Risotto geht ja mit so vielen tollen Sachen.
Das Geilste
also,
ist immer noch mein Blutwurst-Risotto, weil das ist halt auch...
Ja, Blutwurst-Risotto ist super.
Da kommt dann auch noch Senf ins Risotto selbst und so.
Also okay.
Muss ich auch mal wieder machen. Exkurs Ende. Ich würde diesen Wein gerne mal dazu trinken. Also gucken, ob der Schlotz was mit dieser Bitterkeit anfangen kann und umgekehrt. Das fände ich mal ganz interessant.
Also das mit dem Fett könnte schon funktionieren, finde ich. Also das müsste eigentlich funktionieren, ne? Ja. Doch, ja, ist schön. Also, das ist ein Wein, also der Wein, also wenn man, es gibt ja einen, also diverse sozusagen Kritiker in Italien, also die eben Punkte vergeben, so wie Parker und so weiter. Und das bekannteste ist wahrscheinlich Gambero Rosso, Tribicchieri, also die drei Gläser, die man bekommen kann. Und eigentlich bekommt dieser Wein irgendwie schon seit 15 Jahren, glaube ich, immer drei Gläser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das so heißt. Ich glaube, so richtig populär sind diese Auszeichnungen auch nicht mehr, aber immerhin. Gambero Rosso irgendwie Abonnent sozusagen auf, ja, auf die höchste Auszeichnung. Und ich glaube, für ein Verdicchio ist es auch einfach ein richtig guter Wein, muss ich sagen. Es ist echt schön.
13,90 die Flasche.
Ist jetzt 13,90 die Flasche?
Nicht billig, aber ich finde, es ist wert.
Nö. Ja, finde ich auch.
Also wir hatten für 14 Euro schon spektakuläre, verblüffende, beeindruckende, ja, aber das ist auch ein Zufallstreffer.
Ach, weiß ich nicht.
Meinerseits.
Ja, gut, meinerseits jetzt nicht so, aber ja. Nee, aber es ist, ich finde, also wir sind ja jetzt einfach auf dieser Reise durch Italien und ich finde es in diesen Regionen auch jetzt gar nicht so einfach, auch jetzt gerade hier im Markt, ja. Wirklich gute Weine aus diesen Regionen zu finden, weil sie eben hier nicht so sonderlich populär sind. Ja. Mhm. Und Castelli di Jesi war, glaube ich, mal gerade in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, mal deutlich populärer als heute. Suave war das ja früher auch. Und ich glaube, dass die Sorte an sich schon so ein bisschen unterschätzt ist und dass die eigentlich sehr viel kann. Also es war ja auch im Suave auf den Granitböden. Es ist wirklich eine ganz tolle Sorte. Und das funktioniert halt hier auch gut, wenn man eben irgendwie weiß, damit umzugehen. Hm. Ja, der Inhaber dieses Weinguts, also die Inhaber heißen übrigens Contessa Beatrice Lucangeli und Conte Stefano Almerich di Lacconi und er ist der Ur-Ur-Urenkel des sardischen Vizekönigs.
Die laufen den ganzen Tag,
wollte ich nur mal
so,
sagen.
Die laufen den ganzen Tag nur in so Operettenuniformen rum, ne, wie am Flughafen in Italien. Ich bin der wichtige Sicherheit. Nein, bist du nicht.
Ja, genau.
Womit geht's weiter, rot oder weiß?
Ich würde noch mal den anderen Weißen dagegen trinken. Also kurz noch zu den Marken. Also ja, wie gesagt, also dadurch, dass sozusagen die in der Nähe noch zur Toskana liegen und zu Umbrien, Latium und dann auch eben zu den Abruzzen, gibt's natürlich auch sozusagen diese Rebsortenüberschneidungen so ein bisschen. Zum Beispiel sind die typischen Rotweine, die bestehen schon auch aus Sangiovese, also wie ihr genannt habt, also die Hauptrebsorte eigentlich Mittelitaliens. Mhm. Aber eben auch schon häufig gemischt mit Montepulciano, also Montepulciano d'Abruzzo. Ja. Und dann findet man eben auch weiter unten im Süden, also Richtung Montepulciano, Richtung Abruzzen findet man dann eben auch als weiße Sorte noch Pecorino, die eigentlich auch aus den Abruzzen kommt. Also es ist so ein bisschen schon so ein...
Käse.
Beides, genau, beides. Also es ist Käse, also ein Hartkäse aus Schafsmilch normalerweise und aber eben auch eine Rebsorte. Und das Witzige ist eigentlich, dass es super zusammenpasst. Also ein Pecorino zu trinken, das machen wir auch noch, weil wir haben ja die Abruzzen noch vor uns. Ja. Und ein Stück Pecorino dazu funktioniert super.
Also, ja, das ist gut. Ja. Pecorino kann ich auch, habe ich auch eine gute Quelle. Alles gut, ja.
Genau. So, ja, und dann haben wir, oh Gott, jetzt habe ich hier noch irgendwie...
Was? Hast du vergessen, dein Glas
aufzumachen? Ja, ich habe noch zu viel.
Achso, nee, dann erzähl ich. Hatte ich eigentlich schon erzählt,
ja, erzähl doch mal,
dass
was
ich mir neue Pfannen gekauft habe? Nee, ne? Nee,
nein.
Das Ende Dezember ist das passiert. Da gab es eine meine Lieblingsradiosendung, Alles in Butter von WDR 5. Ne?
Ja, ist das immer noch die liebste Radiosendung?
Ich freue mich auf...
obwohl die Dings nicht mehr dabei ist.
Obwohl Elif Chanel nicht mehr dabei ist. Das macht jetzt Caroline Kurz. Ich persönlich fand Elif besser, aber das, vielleicht ist es auch ein Gewohnheitsding. Caroline Kurz ist auch total super. Das okay. ist wirklich total super. Also wo Elif Chanel war ja eher so ein, also sie hat halt auch Bock auf so eine Kulinarik und so, der war auch, die war sich auch nichts von nix fies und so und war halt immer nur so ungestüm. Und Caroline Kurz, die macht das noch nicht so lange, aber ich habe die im Verdacht, dass sie so eine Etepetete-Esserin ist. Weißt du? Also Blumenkohl mag ich nicht. Und dann macht Gotha halt Blumenkohl. Sie, ach, da kann man ja auch mal einen Blumenkohl sich machen. Also sie ist so eine, ja, es ist sehr lustig und macht sehr viel Spaß. Und es gibt eine Sendung, die heißt Die große Pfannenshow. Habe ich mir halt angehört, ich höre mir halt alle an, außer diese Woche, die werde ich mir nicht anhören, weil da ist Dennis Scheck zu Gast und Dennis Scheck kann ich nicht leiden, den halte ich für ein Arschgesicht. Aha. Darum höre ich mir die nicht an, was vielleicht auch ein Fehler ist, aber egal.
Nee, also ich weiß aus erster Quelle, also sozusagen aus persönlicher Betrachtung, ja, dass es so ist.
Okay, alles klar. Ja. Das ist tatsächlich jetzt die einzige Folge seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, wo ich nicht sage, oh, endlich kommt sie raus und ich höre mir die an. Aber da freue ich mich immer noch jede Woche drauf. Jedenfalls, die große Pfannenshow hieß das. Den Link gibt's in den Shownotes auf rind.de. Die depublizieren sehr, sehr schnell. Ich glaube, Ende März ist das schon wieder weg oder so.
Achso, okay.
Ja. Ja, ich weiß nicht, warum der WDR das macht, aber ja, ich weiß, warum der das macht, aber das muss ich auch nicht in der Öffentlichkeit tragen, warum der öffentliche Rundfunk so ist, wie er ist. Weil wir es brotig ist, das Lied ich sing. Jedenfalls habe ich mir die angehört und so, und ich war mit meinen Pfannen immer einigermaßen unzufrieden. Die waren zwar okay, waren halt auch so Tefal beschichtet und ne, also schon in Ordnung gefahren. Also jetzt nicht die ganz billigen Alu-Dinger aus dem Aldi oder aus dem Ikea. Aber so richtig geil fand ich das nicht. Und dann erzählen sie über Pfannen und Pfanne hier, Pfanne da. Pfanne. Und irgendwann dachte ich, komm, das probierst du jetzt mal aus, bestellst dir mal eine von den Pfannen, die der Gothe empfohlen hat. Und habe mir jetzt zwei Pfannen mittlerweile gekauft. Eine große 28 cm mit einem 7 cm hohen Rand, so eine Schmorpfanne halt. Ne?
Ja.
Und eine flache, 24 cm mit so einem, weiß ich nicht, was das ist, 3 cm Rand, so für ne, Braten halt.
Ja.
Von Gastrolux.
Aha.
Unfassbar teuer. Wirklich.
Okay.
Hier für diese beiden Pfannen über 200 Euro bezahlt zusammen. Also es ist in meiner Wahrnehmung ist das unfassbar teuer, weil ich glaube, die teuerste Pfanne, die ich
bis dahin hatte,
hat einen 50er gekostet oder so. Aber es ist Aluguss, beschichteter Aluguss.
Aha.
Deren Boden ist irgendwie, das ist ein spezieller Sandwichboden, irgendwas. Der verzieht sich nicht, wenn die Pfanne heiß wird. Mhm. Was ja schon mal echt großartig ist. Ne? Das heißt, also ich bin jedes Mal total erstaunt, wenn ich dann da was Fett reinmache und das läuft nicht an den Rand.
Ja.
Sondern verteilt sich so in der Pfanne. Das ist echt geil. Und die, wenn du da drin brätst, du hast an jeder Stelle der Pfanne hast du die gleiche Hitze. Also das ist total faszinierend.
Also falls ja, das sollte eine Pfanne in der Preislage dann auch können. Ja,
Hammer.
Ja.
Also wenn du auf der Suche nach einer super Pfanne bist, Hammer. Oder hör dir die Sendung an, die haben auch noch teurere, die kosten dann irgendwie, kriegst du dann bei Manufaktum.
Mhm. Ja.
Aber irre, also ich bin klar, total diese, happy mit diesen beiden Pfannen. Erstmal Rouladen gemacht.
Und?
Ja, super.
Gut geworden?
Ja, super geworden. Allerdings habe ich, die sind ein bisschen, also der Teil der Rouladen, die nicht in der Soße gelegen haben im Ofen, ist doch ein bisschen knusprig geworden aus.
Doch ein bisschen trocken auch.
Trocken?
Dann,
ne? Ja, eher knusprig. Aber ich weiß nicht, wie ich das umgehe. Indem ich die wende ab und zu mal? Oder wie macht man das? Oder was von dem Soße drüber?
Ja, genau. Okay. Wenden, klar. Also ich würde einfach ich schon mal machen.
Zu drei Stunden durchziehen, direkt durchgaren lassen. Naja.
Na,
ja, aber also super Fun. So, hast du dein Glas jetzt ausgespült?
Ja, ich habe. Sehr gut. Ich bin soweit eigentlich. Ja, genau.
Oh.
Ja, wir sind jetzt sozusagen in Umbrien, also in Nachbarregion, also im Prinzip zwischen eben zwischen den Marken und der Toskana. Umbrien ist, glaube ich, die einzige Weinregion in Italien, die keinen direkten Zugang zum Meer hat. Ich glaube, alle anderen haben einen. Müsste so sein.
Bisschen seifig, ne?
Ich habe noch gar nicht reingerochen. Hauptstadt Perugia. Und wer sich erinnert, es gab eben in den letzten Jahren, gab es eben dieses große Erdbeben in Italien, so um Assisi herum. Und das ist eben vor allen Dingen auch in Umbrien gewesen. Also eine von Erdbeben, also schon häufiger von Erdbeben eben geplagte Gegend. Und das Weingut ist, glaube ich, relativ groß. Die haben so um die 170 Hektar. Hektoliter. Und bauen aber eben ich glaube, die komplette Palette eben mittlerweile biologisch zertifiziert an. Nach EU-Norm. Was ja für sich genommen.
Den Chat ist ja korken,
schon mal ganz gut ist.
Tut mir leid,
okay.
Schon.
Ja. Im Chat gibt es auch irgendwie noch eine professionelle Verkostungsnotiz zum Misco.
Eine professionelle Verkostungsnotiz?
Ja. Von EC Gauting, der
die irgendwo
glaub, das erste Mal mit dabei ist, ne? Oder?
Und das Ding irgendwo rauskopiert hat? Oder
EC? Nö, ich glaube, das hat er jetzt gerade irgendwie einmal runtergeschrieben.
Okay, dann bin ich immer. Soll ich mal vortragen?
Ja. Ja.
Geruchlich anfangs mitteldicht, dreht aber recht schnell auf mit süß anmutendem Kernobst aus der Mirabellen- und gelben Pflaumenecke. Mirabellen und gelbe Pflaumen. Auch leicht Kaugummi, ja, aber erstaunlicherweise nicht plakativ oder breitwirkend. Schmeckt erstmal nach ein paar weißen Tanninen mit minimaler Astringenz. Die Frucht hat zwar ein paar breite Ansätze, dazu eine Assoziation von Würgleys Spearmint. Finde ich eher nicht, aber die Säure inklusive Zitronenschale rettet alles so. Auf die beschwingte Seite, beim Abgang die leicht kantig scharfe Gelbfrucht mit geschmeidiger Säureunterstützung. Durchaus schöner weißer Süditaliener mit ungewohnten würzigen Kanten, schubst sich nicht von der Bettkante. Zum Nachkauf fehlt mir dann aber doch das gewisse Etwas.
Mhm. Boah, kann ich auch nachvollziehen jetzt für den Preis, aber es ist, ne? Aber ich finde, man kann es trotzdem kaufen.
So eine Weinbeschreibung hätte ich im Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Naja.
Ja, genau. Also man könnte eben dieses Pikant-Bittere noch mit dazu nehmen in die Weinbeschreibung, finde ich. Was jetzt nicht unbedingt minzig ist oder Spearmint, sondern wirklich so eine leichte, ja doch, Zitronenschale, doch, steht ja da. Das hat schon was davon, genau. Ja. Ja. Kommt dann gleich hoffentlich auch noch zum Trebbiano Spoletino, das ist nämlich die Rebsorte, die eben wiederum Trebbiano heißt. Also es gibt wahnsinnig viele Trebbianos in Italien, unter anderem eben Trebbiano Toscano. Das ist eben die Rebsorte, die es dann tatsächlich auch in der Toscana gibt, die aber wiederum eine andere ist.
Eine andere Züchtung, eine andere, wie nennt man das?
Ja,
das ist eine andere Gattung, Rasse, wie nennt man das? Also heißen die nur anders und sind im Grunde die gleiche Traube? Oder?
Nee, okay. Tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Also tatsächlich ist der, soweit ich weiß, der Trebbiano Spoletino, den wir jetzt hier im Glas haben, ist tatsächlich eine eigene Sorte. Das darüber wäre dann eine Familie, ja. Mhm. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob jetzt der Spoletino zum Verdicchio, also sozusagen zur Trebbiano-Familie gehört. Also bei Trebbiano ist es echt schwierig. Das ist ein bisschen wie bei Malvasia. Ja. Malvasia ist auch etwas, was keine Familie ist. Die meisten Malvasia-Sorten haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und beim Trebbiano ist es so ein bisschen ähnlich. Also er ist auf jeden Fall. Es gibt eine genetische Beziehung zum Trebbiano d'Abruzzo beim Spoletino, was wir jetzt hier im Glas haben, aber eben, glaube ich, nicht zum Trebbiano Toscano, was jetzt sozusagen wir beides ja wiederum so Nachbarregionen sind. Und ich glaube eben auch nicht zum Trebbiano di Soave oder di Lugano, was wir jetzt vorhin als Verdicchio im Glas hatten. Also es sind, Trebbiano ist wie so ein bisschen wie so eine Oberbezeichnung für vor allen Dingen mittelitalienische Weißweinsorten, die irgendwann im Laufe der Zeit so entstanden sind. Ist ja auch bei Lambrusco so, ne? Die Lambrusco-Sorten haben im Wesentlichen überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, die haben einfach nur irgendwann den gleichen Namen bekommen, weil Lambrusco ja so ein bisschen sowas wie wilder Wein heißt und dann hat man die da halt drunter zusammengefasst. Und manchmal ist es halt so, dass die so ein bisschen Ähnlichkeiten im Wuchs oder in der tatsächlich auch in der Ausprägung des Blattwerks haben und dann haben sie halt den gleichen Namen bekommen. Also Weinnamen, also vor allen Dingen je älter die Sorten sind, desto schwieriger wird es, weil es teilweise echt so zwei, je nach Region dann, also regionale Ausbreitung dann auch 200 oder 150 verschiedene Namen für eine Rebsorte gibt. Ne? Na. So, was haben wir im Glas? Auf jeden Fall weniger butterig.
Ja. Ne? Aber irgendwie in der Nase finde ich den fast schon ein bisschen nichtssagend. Jetzt im Vergleich vor allen Dingen.
Ja, vielleicht weil der andere so so buttrig war in der Nase. Ich finde, er hat so was kreidig-kalkiges. Der hat so ein bisschen was noch von einer grünen Birne, der hat ein bisschen was von Kräutern, aber.
Ich finde da aber nicht nur eine grüne, also nicht nur eine grüne Birne, sondern auch durchaus mal ein gelber Apfel.
Ja.
Ne, das Mürb, sowas Mürbes irgendwie.
Ja.
Eine mürbe gelbe Birne, das wäre dann wieder zu süß. Mhm. Ja, eine frische gelbe Birne gekreuzt mit einem mürben gelben Apfel. Noch ein Geschäftsmodell. Wir werden noch reich, Alter.
Ah, da ist noch sowas drin, was ich gerade im Moment noch nicht bezeichnen kann.
Warte.
Der da ist noch irgendwas.
Ich schütt mal um hier.
Ja, da ist noch so eine grüne Gemüsenote drin. Ich weiß nicht, geht so ein bisschen zum B, aber das ist nicht ganz. Geht so ein bisschen Fenchel, Richtung Fenchelkraut oder sowas.
Bei mir nicht, aber das muss nichts heißen. Das heißt ja nie was. Und finde ich ihn ganz interessant. Der knallt nicht so wie der davor. Ne? Der davor wollte ja sofort was von einem.
Das Witzige ist, dass der...
Man muss ihn schlucken, also nur ausspucken reicht nicht.
Ja.
Und mit dem Schluck kommt so eine Bitternote wieder den Hals hoch. Auch sehr spannend. Ja.
Das ist super spannend, finde ich. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Wein, der am Gaumen auch, finde ich, erstmal wieder dieses kreidig-kalkige am Anfang hat. Mhm. Und dann wird er aber plötzlich cremiger, auskleidender, weich
aber
fast.
Nicht, aber auch nicht so weich, dass ich es wieder irgendwie plump finde.
Finde ich auch. Aber es kommt halt, was man irgendwie in der Nase überhaupt nicht erwartet, da kommt so ein bisschen was tropisch-fruchtiges mit rein. Aber jetzt auch nicht plakativ, aber es ist so ein bisschen was wie so eine reife Mango.
Wie der bessere Geruch in der
Creme.
Tüte, wie der bessere Geruch in der Tüte Haribo Tropi Frutti halt.
Ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Es hat auch so ein bisschen was Fruchtgummihaftes. Ja, stimmt.
Sehr schön.
Ja. Ja, ungewöhnlich. Also ausgebaut mit Skin Contact, also der hat ein bisschen auf der Maische gelegen.
Quasi Orange.
Ja, also so lange nicht, ne? Also, aber so ein bisschen. Also die haben nicht dazu geschrieben, wie lange jetzt, aber sie haben eben betont, dass es halt so ein bisschen auf den Traubenhäuten gelegen hat, dann eben langsam abgepresst, dann Absetzung der Sedimente und dann eben in 25 Hektoliter Eichenfässern vergoren und ausgebaut. Ja, über 6 Monate dann. Ja, was auch ganz spannender Umgang ist damit. Er hatte, als ich den aufgemacht hatte und probiert hatte, hatte der deutlich mehr von so einer mürben Apfelfrucht. Mhm. Die ist jetzt so ein bisschen weggegangen, aber wenn ich jetzt nochmal genau hineinrichte, dann hat es nochmal ein bisschen was davon. Plus eben so ein bisschen auch in der Nase tatsächlich jetzt so ein bisschen Tutti Frutti, aber also so Fruchtgummi, aber ohne das Tropische. Das hat es wirklich eher am Gaumen.
Ach, es ist ein Jammer. Ich habe gerade einen Wine-App geguckt, meine Kategorie Alkohol. Da sind noch 2,85 Euro drin. Da kaufe ich jetzt mal nichts nach, ne?
Ja, auch wieder gut. Möbius MT erinnert der Wein an Sternfrucht. Da bist du ja eigentlich ein Spezialist für, oder?
Sternfrucht, ja, weil ich sie so fies finde.
Ach so.
Sternfrucht. Warte mal. Ich weiß, was der meint. Ja. Aber das ist in dem Wein ist das, also das, was die Sternfrucht ist ja so, was ich an Sternfrucht nicht mag, ist ihre Blässe. Die ist geschmacklich blass. Ja, das ist so, da ist zwar so ein Geschmack drin, so ein bisschen gemüsig, ein bisschen obstig, aber eigentlich ist es total blass. Das ist das blasseste Obst, das ich so kenne. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Obst ist. Und das macht dieser Wein, das macht der nicht. Also der hat diese Blässe nicht. Der hat tatsächlich was von der Sternfrucht, aber so intensiv. Oder ich habe bisher nur miese Sternfrucht gegessen, könnte natürlich auch sein.
Also ich mag Sternfrucht ja eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich mag diesen Wein ehrlich gesagt nicht ganz gerne. Das ist nicht so mein Fall.
Der Wein jetzt?
Nee, gar nicht.
Ich finde den
schön. Nee, ich finde den irgendwie, der wird, also mir persönlich wird der, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man den mag, aber es ist auch eine persönliche Meinung. Das ist, das wird mir hinten zu breit und zu latschig irgendwie. Da fehlt mir so ein bisschen der Druck am Gaumen und die Frische.
Ja. Verstehe, was du meinst, ja. Ja,
also ich finde den gut, ich finde den gut gemacht und ich finde den für sich genommen auch spannend, aber es ist nicht mein Wein. Ja. Also es ist nicht so das, was ich gerne trinken mag, muss ich sagen.
Ich habe seit Jahren nicht so viel ausgespuckt wie heute, glaube ich. Darum ist das mit dem am Gaumen hinten.
Ja, du isst ja auch nichts mehr.
Eben drum. Aber darum traue ich mich nicht, so riesige Schlucke zu nehmen. Aber wenn man einen ordentlichen Schluck nimmt, merkt man, was du meinst. Das ist einfach... Nö, der geht halt so weg. Dann irgendwann.
Ja. Ja, also da fehlt mir wirklich so dieser Druck, dieser saure Druck ein bisschen. Das ist mir dann schon irgendwie zu gelbfruchtig mit zu wenig...
Vor allen Dingen, wenn du mal lange im Mund hin und her spülst und ein bisschen damit spielst, dann kommt halt diese gelbe Frucht ganz, ganz in den Vordergrund. Dann wird es tatsächlich ein bisschen unangenehm sogar.
Ja. Ja, also, aber... Ja, Trebbiano Spoletino, es gibt diese Rebsorte noch auf 200 Hektar in Umbrien, nur in Umbrien. Das ist für dich auch eine Rarität. Das, wofür Umbrien eigentlich bekannt ist, was Weißweine angeht, ist der Orvieto. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Das ist ja auch einer dieser Weine, die irgendwann dann, wenn du 3 Pizza bestellt hast in der Pizzabude, dann im Zweifelsfall dazu bekommen hast. Das muss man leider so sagen, das war ja bei Suave auch so.
Ja, aber besser ein Orvieto oder ein Suave als das, was sie dann an Rotem mitgeben. Das ist halt immer noch schlimmer. Ja. Ne? Weil den Weißen kannst du halt so weit runterkühlen, dass es nicht weh tut, aber trotzdem dreht. Ja, aber ja.
Ne? Aber das ist, also Orvieto ist auch so ein Wein einfach, der ja wie so ein Symbol für den Niedergang des italienischen Weinbaus in den 70er oder 80er Jahren herhalten musste. Ne? Mhm. So wie wir das halt genauso hatten mit Müller-Thurgau und wie das Elsass das hatte und wie auch immer. Also es ist einfach aus der düsteren Zeit des europäischen Weinbaus übrig geblieben, dass Orvieto irgendwie so ein Pizzabudenwein war. Ne? Dabei ist Orvieto eben ein Wein, den es irgendwie sozusagen als mit dem Namen schon seit Jahrhunderten gibt und eben auch so eine Mischung aus interessanten Rebsorten. Also ich hätte jetzt gerne noch ein Orvieto mit dazu genommen. Vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal, wenn wir nochmal so ein bisschen so ein Gemisch aus ungewöhnlichen oder so typischen Weinen nochmal nehmen. Also da ist eben dann eben auch Crecchetto zum Beispiel drin, was eben auch eine Rebsorte ist, die vor allen Dingen in Umbrien vorkommt. Tropeggio ist auch eine Rebsorte, die vor allen Dingen in Umbrien vorkommt. Malvasia kennt man. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Form von Malvasia da normalerweise drin ist und dann eben Trebbiano auch wiederum. Also das ist sozusagen der bekannteste Wein. Also es ist halt kein sortenreiner Wein, der Orvieto, sondern immer eine Cuvée, die sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert hat. Aber es ist eigentlich so einer der klassischen Weißweine Italiens. Genau, aber der eben auch wieder populärer geworden ist und auch so ein bisschen eine Zukunft hat. Also es ist zum Beispiel so das Antinori, also dieses berühmte große Weinhaus aus der Toskana, eben schon vor, ja, ich glaube so wahrscheinlich 20, 25 Jahren in Umbrien auch investiert haben und da eben unter anderem eben auch Orvieto machen auf einem ziemlich hohen Niveau und eben für sich eben auch erkannt haben, dass es man in Umbrien einfach auch guten Weinbau machen kann. Ja. Und der zweite bekannte Weintyp aus Umbrien ist eigentlich der Montefalco und das haben wir jetzt dann als Rotwein im Glas.
Vorher würde ich gerne noch zweimal Danke sagen.
Oh ja.
Weil nämlich ich bin mir nicht sicher, also bei einer Sache bin ich mir sicher, irgendwer hat mir diese Biergläser von der Wunschliste gekauft und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der Hörer dieser Sendung war, weil ich glaube, der hatte das dann sogar noch in den Chat gepostet, aber das habe ich so im Wegklicken des Chatfensters irgendwie noch gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, von wem die Biergläser sind, aber vielen Dank. Und irgendein ganz Wahnsinniger hat mir, ich vermute, weil ich 50 geworden bin, das geilste Kellnermesser aller Zeiten geschenkt und zwar das von Victorinox. Kennst du das?
Ja, ich finde das ja total scheiße.
Warum das denn? Ich finde, das funktioniert.
Ich habe das hier. Echt? Das hat natürlich einfach eine sehr schöne Klinge, aber ich finde, dass dieser ganz dünne, feine Hebel eigentlich bei mir jeden einzelnen Korken kaputt macht.
Ach.
Ja. Und also wenn ich das aufziehe, dann drückt sich dieser schmale, einfach viel zu grazile Hebel immer in den Korken rein und bröselt in die Weinflasche rein. Ach. Und das finde ich einfach total kacke. Also ich finde es sehr schade, weil das Messer an sich ist natürlich allein schon durch dieses durch das Messer selber, also durch diesen, ne, finde ich es eigentlich toll. Und es hat natürlich auch was Schönes durch diesen Holzgriff und so weiter. Aber dieser Hebel ist einfach totaler Mumpitz. Ja.
Ist mir jetzt gar nicht so, also ich habe damit jetzt vielleicht 5-6 Flaschen aufgemacht bisher. Ich fand das so schlimm, fand ich. Also,
ja, also bei mir ist bisher an jedem einzelnen Korken.
Wahrscheinlich hast du es mir jetzt kaputt gemacht.
Ne? Nee, ich war auch. Also es tut mir sehr leid.
Ich finde, ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich finde es total schön und vielen Dank, wer auch immer das war,
falls du hier zuhörst.
So, wo waren wir?
Ach, beim Rotwein. Wir waren beim Rotwein, bei Montefalco Rosso. Also es gibt im Prinzip jetzt sozusagen zwei Varianten, wenn man so will, eben von diesem Wein. Der eine ist der Montefalco Rosso. Das ist ein Rotwein aus Umbrien, der im Wesentlichen aus Sangiovese und zu kleineren Teilen eben aus der lokalen Rebsorte Sagrantino besteht und manchmal eben auch noch aus Montepulciano d'Abruzzo. Wir haben jetzt tatsächlich in diesem Wein alle drei Rebsorten, 70% etwa Sangiovese und jeweils 15% Sagrantino und Montepulciano. Und es gibt aber dann auch noch einen Wein, der ist aber deutlich teurer. Den wollte ich jetzt in dieser Januar-Sendung nicht mit reinnehmen, weil wir Januar immer ein bisschen günstiger sind nach der teuren. Ja, genau. Genau. Es gibt den Montefalco Sagrantino und das ist dann eben reinsortiger Sagrantino, was eben eine Spezialität ist, weil die Rebsorte Sagrantino eben nur in einem, sozusagen in einem Teil von Umbrien vorkommt, irgendwie uralt ist, wahrscheinlich schon auch von Plinius dem Älteren erwähnt wurde, also eine sehr, also wirklich antike Rebsorte ist und einfach eine Spezialität ist, aber die Weine kriegst du eigentlich kaum unter 30, 40 Euro und das war mir jetzt für diese Sendung zu viel, aber wen das interessiert, also es gibt einfach diesen speziellen Wein aus Umbrien, der toll ist, also was, also je nach Erzeuger einfach wirklich ein toller, sehr würziger, dichter, dunkler und auch komplexer Wein sein kann. Und so ein bisschen was davon hat man hier halt auch drin. Und witzigerweise ist von den drei Weinen, ist glaube ich der Montefalco jetzt glaube ich der günstigste Wein, irgendwie mit 12 Euro oder so. Und wir haben eben, wie gesagt, 70% Sangiovese und 15% Sagrantino und Montepulciano. Und insgesamt wurde der wie der Weizwein aus dem gleichen Weingut, ist ja das gleiche Weingut wie beim Spoletino oder Spoleto, eben auch in großen Holzfässern ausgebaut, in 25 Hektoliter Holzfässern, klassisch ausgebaut und über 12 Monate hinweg.
Bin jetzt mal gespannt, der ist jetzt auch schon seit 2 Stunden in der Karaffe. Mhm. Inzwischen hatten wir den auch schon ganz frisch getrunken und dann immer noch so ein Schlückchen hinterher und der wurde immer besser, immer angenehmer, immer runter. Ja.
Ich sag noch ein bisschen was zu Vino Central, weil ich tatsächlich gestern da war.
So eine Handvoll schwarze Johannisbeere in der Ledertasche, ne?
Ja. Schwarze Johannisbeere in der Ledertasche, ja. Genau, mit so ein bisschen Kirsche und samt den Kirschkernen dazu, finde ich. Das ist ganz wichtig.
Okay, den Unterschied zwischen Kirsche und Kirschkern habe ich nicht jetzt auf dem.
Hier. Ich finde, Kirschkerne, die haben sowas, Sprödes. Sowas von sprödem Holz. Also wenn du mal also ich sag mal eine saftige Schwarzkirsche im Mund hast und du hast dann also du kaust sozusagen das Fruchtfleisch weg und du hast dann noch diesen Kirschkern im Mund, dann hast du sowas, finde ich, von sprödem Holz im Mund. Und das finde ich, hat er auch. Ist ja sehr dunkel, ne? Sehr dicht auch, sehr fast so ein bisschen trüb und so ein bisschen bräunlich zum Rand hin. Mhm. Also schon reif auch.
Fast schon.
Hat auch ein bisschen was von.
Fast schon so eine spanische Dichtigkeit in der Nase. So eine.
Ja, aber es hat, was ich total angenehm finde, eigentlich neben der Frucht, die ich jetzt gar nicht so üppig finde, aber es hat so was erdig, tatsächlich so was erdig Trockenholziges, so was Bodenständiges auch.
Ja, aber trotzdem auch so eine, er riecht sehr, sehr üppig halt. Also als wäre das ja. so ein 15 Umdrehungen hier.
Ja, es wirkt auch, ja, es wirkt schon so recht dicht oder konzentriert, ne?
Hm? Was hat er denn? 13,5 ist jetzt auch nicht ohne.
Der hat genauso viele wie die beiden Weißweine, witzigerweise. Sie haben alle 13,5. Alle drei Weine haben 13,5. Dieses Mal.
Okay, gucken wir mal.
Ja.
Er kann aber noch 2 Stunden. Oh.
Ja. Aber was ich schön finde, was er auch in der Nase tatsächlich schon hat, ist ein bisschen was von einem dunklen Tabak. Und das hat er im Gaumen noch ein bisschen stärker, finde ich.
Mhm.
Ja. Außerdem stimmt es gar nicht mit 13,5.
Steht auf der Webseite.
Ja, stimmt. Aber es ist der andere Jahrgang. Ne? Es ist 14,5.
Alles klar. 14,5, ja. Okay.
Nee, stimmt. Auf der Website ist eine falsche Angabe. Mhm. Ja. Tatsächlich hat er, also zumindest auf der Flasche hat er 14,5%.
Okay.
Ja, und dann wundert es ja auch gar nichts mehr. Ja.
Der hat mir,
dann hätte ich den auch nicht bestellt.
Genau, sowas trinken wir nicht. Der hat mir immer noch viel zu viel Pelz.
Ah, echt? Okay. Ja, da bin ich ja nicht so fies vor, ne, ja, wie der schon, Niederrheiner sagt. Ja, ich weiß, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich mag das so jetzt schon gerne. Es hat sowas Herbes, also, es hat
wenn ich den nur trinke, ja. Also, wenn ich den nur trinke und nicht rumspiele damit im Mund, dann ist es okay, dann ist er super. Mhm. Aber sobald ich anfange damit rumzuspielen,
okay,
jatzt der mir alles noch zu. Also, da würde ich echt noch 2-3 Stunden den offen stehen lassen.
Ja. Michael fragt übrigens, ob die Weißweinkaraffe bei dir angekommen sei.
Du, ich lese den Chat mit und antworte da gelegentlich auch. Ja, ist die.
Ach so, stimmt, hast du ja.
Vielen Dank, Michael.
Okay.
Ich hätte mich dann eben auch noch in aller Öffentlichkeit bedankt, aber dann machen wir das jetzt auch. Ja, ja, vielen Dank, Michael, für die Weißweinkaraffe. Okay. Also schickt mir keine Weißweinkaraffen und keine Victorinox. Ich finde das schön, das Messer.
Ist auch gut. Also vielleicht haben die das ja auch weiterentwickelt. Also ich habe es jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren. Und ja,
habe ich natürlich ein voll modernes und so. Wahrscheinlich
habe das gleiche. Ja, wahrscheinlich.
Wir können dann ja mal einen Messervergleich machen, wenn wir uns wieder sehen.
Ja, ja, genau. Das nächste Mal machen wir einen Messervergleich. ich finde, es ist ein schöner... Also ich mag diesen Wein jetzt von im Vergleich zu dem anderen Wein des Weinguts viel lieber, weil er, weil ich finde, er hat sowas herb, würzig, bodenständiges, was ich ja gerade bei diesem, also bei einem klassischen Sangiovese eigentlich auch bei einem klassischen Chianti gerne mag. Ein Chianti ist normalerweise viel so ein bisschen heller und leichter und ich würde mal sagen, wenn das jetzt nicht so abgehoben ist, transparenter als dieser hier, der ist halt konzentrierter. Er hat halt auch diesen Sarantino mit dabei. Aber ich mag auch das Pelzige. Ich mag einfach diese Tanninstruktur gerne, die so ein bisschen fordernd ist. Ich finde die Frucht gut, weil die ist jetzt nicht üppig, die ist jetzt nicht vordergründig, die ist ganz gut eingebunden. Und ja, also ich mag vor allen Dingen, glaube ich, einfach diese so ein bisschen erdige Struktur bei dem Wein.
Hm? Nee, das ist nicht meine. Also wir hatten den vorhin, ich hatte den auf dem Balkon stehen, die Weine.
Ja.
Und der war ziemlich kalt, als ich den vorhin aufgemacht habe.
Ja, bei mir auch, ja.
In kalt fand ich den geiler.
Ja.
Irgendwie der war, weil er so ein bisschen knackiger und so. Jetzt, wo er ein bisschen auf Zimmertemperatur gekommen ist, ist nicht meiner. Da bin ich heute.
Okay.
Das ist der, den ich jetzt nicht so...
Ja.
Also interessant in der Nase ist, ich finde, der erinnert mich ja doch irgendwie in der Nase sehr an das Zeug, was wir früher so gesoffen haben. Also dieses voll körprigen, üppigen.
Ja, aber ich finde, dass er das am Gaumen überhaupt nicht hat, weil er hat dieses modern konzentrierte.
Nee,
er
hatte, so hier, wie hießen die, was man da so trinkt aus Spanien, wie hieß das immer?
Ja, ja, so.
Teerweine, da, diese.
Ja, diese. Keine Ahnung, Costas del Cefe oder so.
Fällt einem jetzt auch nicht mehr ein, ne? Naja.
Ja. Vigna Albali. Ja. Gran Reserva. Für 6,95. Ich wollte noch mal sagen, ich war jetzt vorgestern tatsächlich für einen Tag in Bensheim an der Hessischen Bergstraße. Da ist ja Griesel, also ja. Sekthaus Griesel. Der Nico hatte ein paar Leute eingeladen, um...
Bist du im Auto gefahren, Kofferraum voll gemacht?
Nee, ich fahre ja Zug immer in Deutschland.
Ja, aber wenn's irgendwie nicht geht. Zu Weingütern.
Doch, klar. Aber ich habe ja schon genug Wein im Keller. Okay. Ich brauche ja jetzt nicht nochmal.
Stimmt, da war was.
Ja, nee. Es ging darum, und das war super spannend, es ging darum, dass er praktisch alle aktuellen, also alle Weine, die er im Keller hat, aufgemacht hat. Also die Weine, die noch nicht veröffentlicht sind, aufgemacht hat. Also Jahrgang 16, 17, 18. Die alle schon in Flaschen sind, die alle schon im Keller liegen, aber die eben erst dieses, nächstes, übernächstes in 3 oder 4 Jahren kommen. Ne? Mhm. Und das mal so nebeneinander probiert. Das war super spannend, weil man einfach sehr, sehr schön die unterschiedlichen Jahrgangsqualitäten erkennen kann oder sagen wir mal Charakteristika. Gleichzeitig aber bei ihm eben auch die sozusagen die Handschrift des Hauses irgendwie in jedem Wein wiedererkennt, was man ja auch immer erstmal schaffen muss. Ja. Also gerade bei Schaumweinen ist es ja sozusagen auch üblich, dass man eine gewisse Stilistik natürlich auch hat. Und bei Schaumweinen finde ich es immer noch mal ein bisschen schwieriger. Und das hat er aber irgendwie sehr gut im Griff. Und die Weinjahrgänge waren einfach total unterschiedlich. Und das, was jetzt als nächstes kommt, also jetzt so im Einstiegstraditionsbereich und im Premium-Bereich, ist dann Jahrgang 2016 und das kann ich irgendwie nur zum Kauf empfehlen. Das ist ein super Jahrgang.
Das heißt, ich ruiniere mich.
nee, die sind ja, ich meine, das ist ja jetzt, 16. Wir reden ja jetzt nicht über Champagner, wir reden über deutschen Sekt von Griesel und der liegt immer noch irgendwie so ab, keine Ahnung, 13, 14 Euro erstmal, ne? Und dann Premium-Bereich ist dann irgendwie
bei, 20ern, ne? Vino Central, wo wir heute unsere Weine haben, der hat die ganzen 16er schon ausverkauft.
Ja, im Traditionsbereich. Was hatten wir denn eigentlich bei der?
Das Paket gibt's immer noch. Das Paket gibt's immer noch für 52 Mark.
Ja. Auch nicht schlecht. Ja, also vor allen Dingen eben dieser mittlere Bereich ist irgendwie super
Mittel für 2016. Heißt, also ich sehe hier so ein Blanc de Noir Brut Tradition 2016.
Ja, Tradition ist der Einstiegsbereich, ne?
Okay.
Ja.
Tradition ist der Einstiegsbereich und das andere ist dann, was ist das?
Auf jeden Fall waren eben auch ein paar von Vino Central dabei, unter anderem einer der beiden Inhaber, der Michael. Und da jetzt der Ort, wo es Vino Central gibt, nämlich Darmstadt, genau zwischen Bensheim und Frankfurt liegt, bin ich dann eben gestern Morgen zu Vino Central gefahren, weil die nämlich schon morgen um 8 Uhr aufmachen, weil die neben Wein eben auch morgens schon Kaffee und Backwerk verkaufen. Oh je. Und ich dann eben feststellen konnte, dass es ein total schöner Laden ist. Also ich kenne ja Darmstadt überhaupt nicht. Ich kenne eigentlich nur die Berste Margaretenhöhe. Mhm. Und ansonsten bin ich in Darmstadt selber noch nie gewesen. Und aber der Laden ist halt direkt am Bahnhof, also quasi perfekt, gegenüber vom Bahnhof.
Kannst du doch noch 2, 3 Fläschchen in den Rucksack tun immer.
Ja, ich habe jetzt mal Kaffee in den Rucksack getan, weil die eben selber rösten. Mhm. Und eine sehr, sehr schön, ich mag ja gerne diese stärker gerösteten, quasi süditalienischen Cafés.
Hauptsache nicht fruchtig.
Ja, ja genau. Ich mag das wirklich gerne, also nicht zu viel Säure, so wie man das hier in Hamburg macht. In Hamburg sind die Röstungen fast alle sehr, also sehr säurebetont und
Kaffeekonnoisseure nennen das fruchtig. Ich nenne das auch sauer und finde das eher unangenehm, ja.
Ja, ich auch, genau. Und das ist jetzt, das, was ich mir mitgebracht habe, ist, glaube ich, 85% Robusta und 15% wie heißt es? Arabica. Also die typische Arabica, genau, danke. Und war halt ein sehr guter Kaffee und ich muss mal gucken, wie das jetzt bei mir zu Hause funktioniert.
Ja. Ich hatte irgendwie, von wem hatte ich denn, also ich hatte von einem Freund ein halbes Pfund Kaffee geschenkt gekriegt von einer Rösterei mit dem dämlichsten Namen, die ich je gehört habe, Hoppenworth und Ploch.
Ach du Scheiße.
Aus Frankfurt. Halt, Frankfurt, ne? Der hatte mir einen halben Pfund Kaffee geschenkt, also geschickt so zu Weihnachten. Und der weiß halt, dass ich dieses ganze saure Zeug. da kann halt hundertmal jemand sagen, ah, fruchtige Noten nach Mandarin und so. Ich finde das halt alles sauer. Das will ich eigentlich gar nicht trinken. Ich hab's halt gern so, nur so dunkel, schokoladig, nett, irgendwie so warm und feucht. Und den hatte ich ausgetrunken und dachte, mein Gott, jetzt gucke ich mal auf der Webseite, was das für eine Röstung war, damit ich das irgendwie, ne, damit ich weiß, was ich kaufen kann. Stellt sich raus, die hatten das jetzt im Angebot im Januar und haben das halbe Pfund kostete normalerweise, schieß mich tot, 11 Euro oder so, unglaublich teurer Kaffee halt. Und die haben aber jetzt das halbe Pfund für 6 Euro rausgehauen, habe ich mir direkt mal 2,5 Kilo bestellt. Mhm. Ja, jetzt habe ich erstmal für die nächsten Wochen einen schönen Kaffee. Aber das ist echt ein Problem, das ist diese Fruchtigkeit. Der sieht sehr schön aus, der Laden.
Der ist total schön. Das ist echt ein schöner Laden. Also es ist ein total nettes Team. Und das ist ein total schöner Laden. Also ich meine, die haben ein schönes Weinangebot. Haben wir jetzt zweimal von profitiert sozusagen. Die haben in einer Ecke haben die halt morgens sozusagen eine Kaffeebar, die dann abends eine Weinbar ist. Also du kannst abends Wein trinken und morgens Kaffee. Und dann haben die aber eben auch, die kommen sozusagen eigentlich aus dem italienischen Weinimport sozusagen. Damit sind die, haben die angefangen und aber haben eben auch eine riesen Theke an, also eine ziemlich große Theke an Käse und ja, eben auch Wurstwaren, vor allen Dingen eben auch aus Italien und dann bieten die halt irgendwie auch sozusagen italienisches Gebäck und so weiter an. Und es ist sehr schön, muss ich echt sagen. Das fand ich super. Also kann ich nur empfehlen. Ja, die waren heute auch um 18 Uhr. Wo waren sie denn? In welcher? In irgendeinem ARD-Regionalsender, weil sie eben... Ja,
Hessischer Rundfunk vermutlich, ne?
Wahrscheinlich Hessischer Rundfunk.
Ja. Also fände ich jetzt irgendwie das naheliegend. Also wer weiß. Ja.
Weil sie eben zwei Mitarbeiter auch mit Down-Syndrom haben, die eben... aber mittlerweile, also ich meine, am Anfang war es natürlich eine gesponserte Stelle und mittlerweile arbeiten die da aber eben ganz normal, als völlig normale Mitarbeiter, was eben, wie der Michael jetzt sagte, eben einfach super funktioniert und einfach eine...
Auch nicht, ne?
Nee, ja, eben. Und eine totale Bereicherung für den ganzen Laden ist einfach, ne? Ja. Und einer von den beiden war eben gestern Morgen, also den habe ich gestern Morgen eben auch kennengelernt. Das ist einfach irgendwie super. Das ist einfach schön.
Ja. Also ich bleibe heute Abend beim Misko hängen, denke ich.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich werde, obwohl ich ja eigentlich tendenziell auch immer mehr Weißwein trinke, wahrscheinlich mir noch ein Glas von dem Monte Falco einschenken.
Du klingst allerdings gerade eher so, als würdest du einfach umfallen und einschlafen.
Ja, ich bin auch sehr müde irgendwie. Ich habe also diese Nacht in Binsheim war irgendwie.
Und man säuft halt dann doch wieder zu viel, ne?
Nee, habe ich gar nicht. Gar nicht? Nee. Wir waren abends irgendwie essen im Nachbarort beim Mark Kaltwasser, witzig, ne? Kaltwasser. Kaltwassers Wohnzimmer. Ist ein, heißt das Restaurant, was sehr schön war. Und wir haben halt ein bisschen Wein natürlich noch getrunken, aber nicht... Nee, jetzt gar nicht so üppig. Aber ich habe einfach so schlecht geschlafen, weil dieses Hotelzimmerbett so unglaublich weich war, dass jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, ich dachte, ich falle aus dem Bett. Oh, nee, ich bin jedes Mal wach geworden. Furchtbar. Ja, und dann war ich einfach irgendwie, keine Ahnung, um 5 Uhr war die Nacht dann zu Ende und dann habe ich halt irgendwie Deutschlandfunk gehört und
war das denn auch
bin
so,
dann aber ja.
War das auch so ein Hotel, das... Also das war, als ich jetzt letztens bei dir war, habe ich hier bei dir auch die Straße runter in diesem Hotel gewohnt.
Ja.
Was okay genau. War, es ist wirklich in Ordnung und so, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, als hätten sie den Laden irgendwie in den 80er Jahren vergessen. Und das habe ich in Westdeutschland total oft, wenn ich in irgendein Hotel komme. Und dann hast du auch wirklich so ein Einzelzimmer. Ich meine, in jedem normalen Hotel, wenn du alleine da wohnst, hast du halt mindestens so ein Queen-Size-Bett oder so. Also so 1,40 bis 1,60 breites Bett ist halt normal. Da wohnst, liegst dann halt alleine drin. Aber so westdeutsche... Hotels, die haben dann echte Einzelzimmer, wo dann so ein 80 Zentimeter breites Bett in irgendeiner Nische mit so Holzvertäfelung ist und den ganzen Abend nur knarzt und so. Ich weiß nicht, deutsche Hotels, müsste man eigentlich auch noch eine Sendung drüber.
Ja, der Christoph Schlee, also der mein Ansprechpartner bei K&U Weinhalle, wo wir auch schon häufiger bei bestellt haben, der war gestern auch da, also vorgestern Abend und der erzählte von einem Hotel in Leimen. Mhm. also da, wo Boris Becker herkommt, wo im Nachbarort eben auch ein Winzer ist und die hatten irgendwie da eben auch lange abends gesessen und dann kam er in dieses Hotelzimmer. Also in dieses Hotel, was eben auch teuer war und irgendwie ein irgendwas, keine Ahnung, Kongresshotel hieß oder so und dann kam er in dieses Zimmer und hat das Badezimmer gesucht und nicht gefunden. Ja. Und dann hat er irgendwann irgendwie eine Schranktür aufgemacht, da war dann ein Waschbecken ja, drin, super. Genau. Und das Klo war halt über den Flur, ne? Ja, ja. Und er hat sich aber nicht getraut, irgendwie anzurufen und zu fragen, weil er dachte, er wäre irgendwie einfach zu betrunken, sozusagen, irgendwie, dass er irgendwie diese scheiß Toilette nicht findet. Und der Winzer meinte dann am nächsten Tag, ja, und wie war's? Ach, was im Altbau.
Das ist unglaublich, ja. dass sie einem sowas überhaupt anbieten, finde ich.
Ja, das ist schon krass.
Das ist 2020.
Ja.
Das ist wirklich so irre.
Ja, und es war wohl wirklich auch nicht günstig, ja. Also.
Ja, sowas Ähnliches habe ich mal in Würzburg erlebt. Ich hasse Würzburg. Ich halte Würzburg für einen unglaublich unangenehmen Ort, abgesehen, also außer diese schöne kleine Altstadt, aber die hast du halt in 10 Minuten durchmessen. Und da habe ich auch, das ist in einem der schlimmsten Hotels, die ich je gewohnt habe, das war in Würzburg. Und das sah von außen auch ganz okay aus, war zwar auch so ein 60er-Jahre-Gebäude, aber dann halt auch, ne, so viel zu enges Bett, es hat geknarzt, es hat so ein billiger Fernseher drin gestanden, der nicht mehr richtig ging und war grauenhaft. Seitdem finde ich Würzburg schlimm. Und habe mich dann halt außerhalb dieser Altstadt von Würzburg auch nochmal ein bisschen umgeguckt. Es gibt halt auch kaum eine hässlichere Stadt als Würzburg, eventuell Köln. Hm.
Ja, von Darmstadt kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, Darmstadt ist tatsächlich im Krieg komplett ausgebombt worden. Das, ja, insofern, also wirklich komplett neu aufgebaut worden.
Darmstadt war ich 2008 oder so das letzte Mal. Wenn überhaupt. Naja. Das Wikipedia-Foto von mir, das ist in Darmstadt entstanden, immerhin.
Ja.
Der Chat sagt, Köln ist doch keine schreckliche Stadt, Kopfschütteln. Nee, Köln ist meine Heimatstadt.
Nee, gar nicht.
Und das wird auch so bleiben. Ich bin halt Kölner, auch wenn ich in Berlin wohne, aber Köln ist halt unfassbar hässlich. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Die haben Scheißhauskacheln außen an den Häusern teilweise.
Also alles, was nicht Kirche ist, ist in Köln recht hässlich.
Ja. Kirche und Klettenberg, ne?
Kirche, Klettenberg. Und ein bisschen was in der Altstadt wieder aufgebaut wurde.
Jo. So, jetzt, du gehst schlafen.
Okay, EC Gauting hat übrigens den Tribium noch betextet, denn der fand den jetzt besser als den anderen.
Riecht sehr intensiv und wenig primärfruchtig nach gelber Kaktusfeige und etwas Honigmelone, sowie vor allem zu Beginn nach Bergapfelsaft. Alles mit Specksteinmehl gepudert. Alter! Schmeckt dann in erster Linie naturtrüb, apfelsaftig, ohne Naturwein-Touch, durch das Gesteinsmehl leicht angecremt. Etwas weißer Pfeffer für süditalienische Verhältnisse, eine sehr potente Säure, die jeden Breiteanflug unterbindet. Der ordentlich lange ist recht schmatzig. Ja, gut, der ordentlich lange ist recht schmatzig, mit der Antenne zotzig drauf. Zeigt auch einiges an Kernobst bis hin zum weißen Pfirsich. Gekonnte Spannung zwischen Extrakt und Säure mit ausgedehntem milden Pfefferfinale. Pfefferfinale ist auch schön. Mit den meisten weißen Süditalienern, wobei für mich schon der Süden da weinmäßig schon auf der Höhe von Verona anfängt, habe ich das Problem, dass diese im Säurebereich deutlich schwächeln und somit anstrengend werden. Ja. Hier aber werden Druck, Frische und sogar etwas Eleganz sehr schön vereint. Super Zeug.
Okay.
So begeistert bin ich davon jetzt nicht. Also ich fand den ersten am schönsten.
Mhm.
So.
Okay, haben wir eigentlich schon einen Termin für Februar?
Haben wir
noch nicht? Dann müssen wir noch.
Weil ich im Februar bin.
Ei, der Stratz mit Uldensek.
Der Stützen zuckt. Im Februar. Kann ich eigentlich nur Mittwoch war immer der gute Tag, ne? Kann ich nur am 26.
Kannst du nur am 26.
Ich kann auch am 25.
Ja, ich auch.
Ja, machen wir nächste Sendung. Dann haben wir jetzt einen Termin für die nächste Sendung.
26. Februar ist Aschermittwoch um 20.30 Uhr.
Aschermittwoch um 20.30 Uhr verbrennen wir hier den Nobel.
Jo, genau. Der Nobel ist ja schon am Dienstag verbrannt. Dienstagabend wird er natürlich verbrannt. Mittwoch ist alles vorbei.
Driss. Ja, dann ist er da.
Du bist schon lange aus Köln weg, du.
Ja, doch, sehr lange, ja. Hm. Aber die Nobelverbrennung auf der Rohnstraße? Nee, wo war der?
Ja, aber Dienstagabend.
Echt?
Ja, klar.
Ja, nee, es ergibt ja auch Sinn, aber vielleicht habe ich dann doch nicht genug ausgespuckt. Mein lieber Christoph, also die nächste Live-Sendung, wer jetzt gerade live zuhört oder später aus der Konserve und das gerne mal live erleben möchte, also ohne die ganzen Sachen, die Peinlichkeiten, die ich dann rausschneide, also alle, die gerade den Podcast hören, sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Live-Sendung fast 30 Minuten länger ist, normalerweise. Geiler Teaser, ne? Glaub mir
ja,
kein Schwein.
Schon fast
vergessen wir das. Aschermittwoch, 20.30 Uhr, trinken wir die nächsten Weine. Wissen wir schon, was wir trinken?
Nee, noch nicht.
So, dann warten wir mal ab, was da kommt. Ne?
Ja.
Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Publikum. Danke, Wolfram.
Ja. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, es fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.